Gedanken mit euch teilen über den Zugang zu Gott in der Stille. Wir haben vorhin eine stille Übung gemacht und für die einen ist das etwas Schönes und für andere eher ungewohnt. Wir werden still für den Gottesdienst, so heisst es manchmal. Und dann frage ich mich, können wir nur in der Stille Gottesdienst feiern? In der Stille in Verbindung treten mit Gott? Können wir nur in der Stille beten? Wo fühlen wir uns besonders nach bei Gott? Und ich glaube, da sind wir ganz individuell unterwegs und das ist auch gut so. Aber Stille, das stimmt, das kann helfen, Beziehung zu Gott zu stärken, sich im Gebet zu konzentrieren. Jesus hat sich auch immer wieder zurück in die Stille gezogen, ins Gebet. Und darum passt das Zitat ganz gut vom Sören Kierkegaard. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Heute startet unsere Gebetswoche. Und sie ist anders, als wie wir es die anderen Jahre gewöhnt waren. Wir laden ein, daheim zu reflektieren mit einer Broschüre, die wir zusammengestellt haben zum Thema «Du bist ein Gott, der mich sieht». Verschiedene Leute aus dem Chor haben sich Gedanken gemacht zu diesem Vers. Und das kann uns helfen, in dieser Woche, in der Stille, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Ich komme dann später nochmal kurz darauf zurück. Ich möchte nochmal zu diesem Zitat kommen. Beten heisst still werden vor Gott. Stille ist eigentlich etwas Unspektakuläres. Es drängt sich nicht auf und steht in unserer lauten, schnellen und pausenlosen Welt eben nicht im Vordergrund. Im Gegenteil, man muss suchen und die Sehnsucht nach dieser Stille nimmt zu. Stille ist eine Erfahrung mit recht unterschiedlichen Qualitäten. Da gibt es zum Beispiel die Stille vom Wind, eben nach dem Sturm. Also der Sturm leitet sich. Oder der Stillstand. Nichts wird mehr bewegt. Oder der Verkehr bricht zusammen. Es gibt auch Grabesstille, Totenstille. Und die Jünger haben das auch ganz schmerzlich miterlebt. Und ich denke, wir alle haben das auch schon müssen miterleben. Das hat zu tun mit Trauer, mit Einsamkeit und mit Verlust. Und manchmal gibt es auch die sogenannte Funkstille, wo wir vielleicht auch schon erlebt haben, wo wir einander nichts mehr zu sagen haben. Und dann gibt es die wohltuende Stille in der Natur oder bei der einbrechenden Dunkelheit, Geräusch verstummen und eine besondere Atmosphäre breitet sich aus. Stille. Etwas tut sich in mir auf, dass ich die Nähe von Gott, das Wirken vom Heiligen Geist, kann wahrnehmen. Jetzt bin ich bereit. Ich kann und ich will Gott begegnen. Stille ist kein Selbstzweck, sondern hilft zu einem spirituellen Leben, dass wir alle Lärm und uns selber können zurückstellen. Gott will sich uns in der Stille offenbaren. Sein Geist will in uns wohnen und dafür braucht es eine Bereitschaft, ihm die Tür aufzutun, dass er in uns Raum nehmen kann. Und auf diesem Weg dazu merke ich selber oft meine eigene Ruhelosigkeit. Das Treiben zu sein, schnell zu handeln, Eindruck zu machen. Und oft fällt es schwer, dieser Versuchung zu widerstehen, so schnell wie möglich wieder ins Tun zu verfallen. Stille stellt sich ein, wenn ich dazu bereit bin. Meine Pläne, meine Gedanken und Gefühle zurückstellen, zum Sein finden, hier und jetzt. Und das kann ich nicht selber machen, es gibt wohl eine Anleitung dazu, aber still werden, still sein vor Gott ist ein Geschenk und ist eine Gnade. In der Stille sein mit einem hörenden Geist und einem hörenden Herz. Aushalten, verharren in Gottes Gegenwart. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das Wort hat Gott vor aller Zeit ausgesprochen und es redet immer neu zu uns auch. Sein Wort, das aus allem entstanden ist, will gehört werden, angenommen und aufgenommen werden. Guten Boden finden in der Gegenwart von Gott durch seine Zusage, ich bin da. Er ist ein Gott, der mich sieht. Keime, sprossen, wachsen und Frucht bringen. Und dazu eben nochmal braucht es ein empfangendes Herz. Ein Herz, das alles von Gott erwartet, weil Gott wartet auf mich. Er empfängt mich mit offenen Armen. Und in dieser Begegnung mit ihm lerne ich verstehen und mit dem Herz sehen, mich selber, meine Verletzungen und meine Umstände erscheinen in einem anderen Licht. Es darf Heilung und Veränderung geschehen. Der Alltag wird leichter. Bewahren wir uns doch immer wieder neu die innere Stille, dass wir in Gott bleiben und unsere Wurzeln immer mehr dürfen in ihm verankert werden. Lass die Stille in dir emporsteigen wie das Wasser, das aus der Quelle kommt, das alle Unreinheiten wegspült und du Gott schenkst dem, der bei dir Labung sucht, Lebendiges, Frisches und Reinigendes. Und dazu kann uns eben auch die kommende Gebetswoche helfen. Wie ihr seht, wir haben eine Broschüre zusammengestellt zum Thema «Du bist ein Gott, der mich sieht». Und wir alle haben ja ganz einen anderen Zugang zu Gott oder zu dieser Jahreslosung. Und darum haben wir eben auch verschiedene gefragt, die eben uns zu diesem Thema Gedanken ja, aufgeschrieben haben und geteilt haben. Und sie dürfen uns zum Segen werden. Und danke an dieser Stelle auch der Manuela, die die Leute gefragt hat, so Texte zu schreiben und uns zuzukommen. Und auch danke für das Tragen vom Gebetsdienst in unserem Chor, Manuela. Merci vielmals, das ist sehr wertvoll. Und ihr dürft nachher am Schluss eben so eine Broschüre mit heimnehmen. Und ihr dürft jeden Tag so einen Text lesen. Es ist nichts Spektakuläres, aber tut es, lesen, verdaut es, sinniert über das, was ihr lest, auch über einzelne Worte. Ich vergesse niemals einen Vortrag, den wir gehört haben. Ich weiß nicht mehr von wem. Er hat uns gesehen, er nimmt in einer Woche einfach einen Bibelvers und tut darüber nachdenken. Und das ist ein unglaublicher Reichtum im Wort Gottes und in einzelnen Wörtern. Und in dieser Broschüre findet ihr mehr als ein Wort. Das ist zum Beispiel ein Titel «Gott stellt Fragen». Vielleicht bleibt man gerade hängen an diesem Titel. Was habe ich für Fragen? Was will ich für Fragen an Gott stellen? Oder hören, was stellt Gott für Fragen an mich? Oder das steht am Anfang von einem Psalmwort von einem Dirigent. Vielleicht bleibt man hängen an dem Wort, was dirigiert mein Leben. Oder da ist die Rede von einer verändernden Kraft. Was bedeutet das für mich? Und so ist da ein grosser Reichtum in diesem Heftchen drin. Und es werden auch Gebetsanliegen vom Chor sein drin, wo ihr natürlich auch dürft dafür beten. Und wir ermutigen euch auch in Gruppen, euch zu treffen oder auch zu zweit oder zu dritten austauschen, was euch ist wichtig geworden. Und ihr dürft auch gerne Erfahrungen oder auch Kreatives, das entstanden ist, uns per WhatsApp mitteilen, wo wir nachher auch gerne anonym weiterleiten. Ich wünsche euch da drinnen ganz viel Segen und persönlichen Gewinn. Und jetzt dürfen wir in eine Zeit der Anbetung gehen. Merci vielmals.
Ja, vielen Dank für die super Anleitung von Overdrive. Ich will Raum schaffen für Gott. Ich muss da glaube ich noch ein bisschen zurücknehmen, gehen. Ich dachte, genau. Ich will Raum schaffen für Gott. Ich weiss, dass mein Erlöser lebt und solange ich lebe hier, bezüge ich die Liebe von meinem Gott. Weil es ist so wie ein Bild. Manchmal sieht man also die Kriegsbilder oder, im Fernsehen und der Rauch, der sich verzieht, wenn es gerade wieder eine Explosion gegeben hat. Und das stelle ich mir so bei diesem Lied, beim letzten, das wir gesungen haben, vor. Und über all dem ist der Ruf von Gott, der sagt, und ich bin da. Und ich habe die Erlösung geschaffen. Kehrt nach zu mir. Und wer ist das Sprachrohr für das? Ja, ein wunderbares Bild, das mir wiederkommt und das mir auch hilft, dass man nicht muss allzu verzweifelt sein, weil wir dürfen wissen, einmal kehrt sich die Sache. Es ist klar, Worship, wie wir es jetzt gerade hatten, ist ja im Wesen eine Hilfe, dass wir beten können, dass wir unser Herz auftun können. Und ich hoffe, dass das auch immer wieder passiert. Es ist eine Hilfe, um sich selber öffnen, zum Nachdenken über sich und seine Beziehung zu Gott, zum vielleicht ein Wort empfangen oder durch die Worte, die gesungen werden, gesegnet werden. Ein Kanal, wo man auf emotionaler, weil die Musik ja so schön ist, auf rationaler, weil wir die Worte lesen können und auf intellektueller Ebene manchmal so verschlossen gelobte Türen und Zugänge auf das Mal wieder wie frei gespielt werden. Und das ist alles möglich durch die Form von Anbetung, wo Worship auch drin ist. Und wenn es noch so top begleitet wird, wie gerade jetzt, umso mehr. Ja, Worship ist Beten. Singen ist doppelt Beten. Man tut das Wort nicht nur mit dem Kopf bewegen, sondern man tut seine Zunge, seine Atmung, seinen Körper auf alles ausrichten, dass die Worte auch eine Stimme bekommen und das kann ihm extrem helfen. Aber beten ist ja eigentlich im Grunde genommen nicht viel anders. Es ist ein Reden mit Gott, auf jeden Fall von uns her. Und das kann man ja grundsätzlich überall, jederzeit, mit und ohne Wort. Aber beten ist, wie wir schon gehört haben, auch in diesem Zitat von Søren Kierkegaard, auch ein Hören auf das, was Gott mir sagen will. Und es kann gut sein, dass er zu mir durch die Stille redet, dass er durch ein Wort redet von der Bibel, vielleicht durch jemanden, der betet im Raum, dass er zu mir redet durch ein Lied, das gesungen wird, sogar wenn ich es nicht immer kenne. Es ist so vielseitig. Ich möchte ein paar Worte lesen aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. Da lesen wir Vers 14 und 15. Alle, die sich von Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Zum Beispiel die Angst vor einem Gott, der ganz genau weiss, was wir tun und der nur darauf wartet, uns zu bestrafen. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Und jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, Abba, Daddy, Papi, wie auch immer wir das sagen, lieber Vater. Und im 23. Vers vom gleichen Kapitel: aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Ein ehrliches Wort. Auch als Christen, auch als Leute, die den Heiligen Geist haben, sind wir Menschen, die der Körperlichkeit und der Vergänglichkeit unterworfen sind, die Mühe haben mit dem einen und mit dem anderen, manchmal auch mit uns und mit Nachbarn. Und das Wort nimmt es auf. Unsere Sehnsucht geht daher, dass wir das Mal befreit sind von dem. Im Inneren, auch wenn wir das alles wissen, sind wir immer wieder am Seufzen. Und der Vers 26 und 27, Römer 8. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt? Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt? Und jetzt, deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Ich finde das interessante Aussage zum Thema Gebet. Dass Gebet ein wichtiger Teil oder sogar das Herzstück vom Gottesdienst ist, ich glaube, das ist wie unbestritten. Darum tun wir das ja auch pflegen. In der Liturgie, also im Ablauf vom Gottesdienst, ist das immer ein wichtiger Teil. Das Gemeinsame, das Persönliche, das stille Gebet. Aber so im Alltag, manchmal auch im Gottesdienst, gibt es ja trotzdem so viel Hemmnis, dass wir das auch wie von Herzen tun können. Und ich glaube, das grösste Hemmnis ist ja wirklich in meinem eigenen Herz, in meinem Wesen begründet. Vielleicht denke ich manchmal, ich kann eigentlich gar nicht beten. Ich weiss nicht wie. Oder ich fühle mich nicht würdig. Da ist zu viel Schuld, als dass Gott auf mein Gebet sollte ich hören können. Und für viele ist es wie zu laut für das Beten, zu hektisch. Es gibt noch vieles anderes zu tun. Und da hat man schon das ganze Wochenprogramm vor dem geistigen Auge und die ganze To-Do-Liste, die mehr ist als irgend so ein beschriebenes Blatt Papier. Und dann kommt man wie nicht zur Ruhe. Und Stille, man sehnt sich zwar danach, aber die zu finden, ja, das muss man planen. Und doch, wir wissen von Jesus, wie er selber im grössten Trubel mit oft grossen Menschenmassen und alle wollten etwas von ihm, er hat sich auf das Mal zurückgezogen an einen einsamen Ort für zum Betten. An einen einsamen Ort, wo er ungestört war, wo er mit Gott Vater reden konnte. An einen Ort, wo Gott Vater mit ihm reden konnte und ihn gestärkt hat. Sollten wir uns das nicht auch zum Vorbild nehmen? Ich tue gerne ein bisschen recherchieren oder ein bisschen schauen im Internet, was gibt es da so für Gedanken zu verschiedenen Themen. Und das ist schon ziemlich ein alter Artikel vom Februar 2005 aus der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da steht: Notlagen, Schuld und Dank sind Gründe, warum Menschen zu Gott beten. Sie tun das offenbar nicht vergeblich, denn Studien zufolge hilft Beten heilen, zumindest beim Betenden. Interessante Sache. Das steht in einer weltlichen Zeitung. He? Studien zufolge hilft Beten heilen, zumindest beim Betenden. Der Professor Dale Matthews von der Georgetown University von den USA ist im Jahr 2000 zu diesem Ergebnis gekommen, nach Auswertung von 325 Studien, also so eine Metastudie, eine zusammenfassende Untersuchung über verschiedene Teilaspekte von diesem Thema, warum beten Menschen und was bewirkt es. In über 75% der Untersuchungen gibt es demnach Belege dafür, dass religiöses Leben hilft, Krankheiten vorzubeugen. Schneller gesund zu werden und länger zu leben. Das wäre doch eine Motivation. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler gibt Beten in Gemeinschaft Sicherheit, weil einer den anderen in Zuversicht stärke. Es entspanne, es behebe die Isolation des Einzelnen und aktiviere das Immunsystem. Hochinteressant, he? Und das ist also eine wissenschaftliche Arbeit, die ist publiziert worden. Und jetzt, Jesus hat es gemacht und ihm hat es geholfen. Menschen machen das und Menschen hilft es. Warum sollen wir also auch nicht alles daran setzen, die Verbindung zu Gott immer wieder zu suchen? Aber eben, oft kommt die Frage ganz schnell, ja, wie? Es gibt ja so Mustergebete, wie zum Beispiel «Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name». Und das kennen wir alle sehr gut auswendig. Es gibt den Psalm 23 oder generell Psalmwort, Bibelwort, wo man rezitieren kann. Man kann das Glaubensbekenntnis beten. Das wäre eigentlich ganz eine gute Übung und würde ich allen empfehlen. Das Apostolische, man kann auch das Soldatengelübde beten, weil also nicht der Gelübdeteil, sondern der geistliche Teil, was wir, eben unser Glaubensbekenntnis ist. Man kann Liederversen beten, man kann über Sachen nachdenken. Das ist alles hilfreich. Aber ich finde, es hat eine gewisse Gefahr dabei, weil es dann sehr schnell wie ritualisiert wird. Wenn man zum Beispiel wie das Tischgebet oder eben manchmal auch das Unser Vater so ein bisschen wie abelieren, ohne dass man sich viel mehr Gedanken macht darunter. Es ist halt so aussengelehrt. Oder wir kennen das vielleicht, ja, du hast das und das gemacht, drei Vater unser, und dann ist das in der Ordnung. Das kann es nicht sein, oder? Also, wir funktionieren nicht so, aber gleich sind wir manchmal gerade in der Gefahr, dass wir vielleicht auf so eine Schiene kommen. Das ist die religiöse Schiene, die etwas machen will, dass man Gott gefallen kann. Und das kann nie gelingen. Wie könnte Gott gefallen, was ich sage? Wie könnte Gott gefallen, was ich mache? Er, der vollkommen ist. Er, der so heilig ist. Wie könnte er zufrieden sein mit meinen Worten? Und vielleicht ist das auch etwas, was wir manchmal uns überlegen müssen. Ich persönlich habe lieber, wenn wir so eine Art Popcorn-Gebet machen, wenn jedes nur einfach einen Satz sagt. Früher, das weiss ich, bis aufgewachsen, hat man auch gebetet und dann hat es Leute gegeben, die nicht mehr wollen hören mit beten. Die haben gerade die ganze Welt durchgebetet und dann sind die anderen so baff gsi und überwältigt und dann hat es manchmal gibt's Leute, die sagen, ja weisst, ich kann nicht so schön beten wie der oder wie die. Und das ist etwas ganz Letztes gegangen, wenn das so läuft. Die Person betet zwar sicher aus ihrem Herz raus und alles, aber man muss sich das überlegen. Wir wollen andere durch das ermutigen und lieber kurz bleiben und nur einen Teil von dem sagen, was mir vielleicht gerade zuvorderst ist, als sie durch das abhalten, dass sie das Gefühl haben, ich kann gar nicht so schöne Worte machen. Weil wer betet, muss keine guten Worte finden. Wer betet, muss nicht eine angepasste Sprache haben. Es gibt keine Himmelssprache. Kanansprache haben wir schon lange abgeschafft. Das ist gut so. Und man muss auch nicht irgendwie anders sein, als man sonst redet. Man darf sagen, es ist einfach ein Seich oder ein Scheiss mir an, Herr, wegen dieser und dieser Situation. Und Gott weiss ja das. Das ist einfach Berndeutsch. He? Und er versteht alle Sprachen. Und das ist überhaupt nichts dabei. Weder die Worte müssen stimmen, noch die körperliche Gebetshaltung, noch der Ausdruck, noch die Wahl der Worte beeindrucken und bewegen, der hört und der sieht, nämlich der, wo wir uns anrichten, Gott, sondern ihn beeindruckt, das, was aus unserem Herz kommt. Das, was mich bewegt zum Beten. Und wenn es mich nur bewegt, dass jetzt irgendjemand etwas sagt, weil sonst alle stumm sind, dann bewegt es dann vielleicht gar nicht so gross. Und uns auch nicht. Beten ist also nicht irgendwie etwas, wo wir müssen trainieren, für die richtigen Worte zu finden, sondern es darf aus dem Herz kommen. Und da möchte ich uns alle, auch mir immer wieder ermutigen, lieber kurz, aber das, was mich bewegt. Und es muss nicht schön sein, sondern, wie es heisst im Römerbrief 8, Gott kennt mein tiefes Seufzen. Und manchmal fehlen mir die Worte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das richtig ausdrücken soll, was ich wirklich will, aber er weiss es. Und er ehrt das, wenn ich das vor ihn bringe und meine Hilflosigkeit, meine Wortlosigkeit, meine Machtlosigkeit bringe. Und dann schenkt er mir das Geschenk, dass er das Gebet nicht nur hört, sondern auch darauf eingeht. Weil tatsächlich, es gibt Leute, die haben manchmal die Vorstellung, Beten ist eine Art wie eine Machtausübung. Und darum ist der, der besonders rein oder eindringlich oder laut oder extrovertiert betet, der wird sicher mehr gehört als andere, weil er die richtigen Worte findet. Nein, das Geheimnis zum Handeln Gottes sei nicht, dass der betet, Macht ausübt, sondern im Gegenteil seine Macht abgibt. Wir haben nicht Macht über Sachen, auch wenn wir sie aussprechen. Wir haben nicht Macht über Umstände und Krankheit. Ich finde, das ist manchmal ein tragischer und oft folgenschwerer Irrtum. Wir dürfen die Kraft von Jesus über Menschen, über Situationen und über Krankheiten aussprechen. Aber nicht, weil wir dann irgendwie ein Machtwort reden, sondern in dem Sinn, dass wir sagen, Gott, du siehst es ja auch. Und wir wollen uns eins machen für diese Situation und wir wollen dich einfach darum bitten. Das ist unser Herzensanliegen. Und das Wunder passiert immer wieder, dass Gott auf solche Gebete hört. Das Wunder passiert, dass Gott dort, wo sich Menschen klein machen und sagen, ich bin machtlos, aber ich weiss, du kannst alles, dass er Unglaubliches tut durch Gebet. Wenn ich für andere bete, kann das vorkommen und manchmal auch für Situationen. Dass auf einmal wirklich Türen aufgehen, die bis jetzt wie vernagelt waren. Oder dass jemand tatsächlich einfach Besserung erfährt nach einem Gebet für ihn. Weil ihn einfach segnen und das Gott herstellen und sagen, es ist deine Sache, mit dieser Person zu verfahren, wie du willst. Aber ich glaube, dass du ein guter Gott bist. Und das steht ja in seinem Wort und das dürfen wir auch immer wieder vornehmen. Und darum ist Beten füreinander ein so ein wichtiger Aspekt, wo wir einander das Gute anwünschen können, ohne dass wir irgendwie müssen dem Irrtum verfallen, dass Beten für uns selber wie eine Macht ist. Gott kann sie uns geben in diesem Moment und dann ist es nicht meine Macht, sondern er wirkt durch mein Gebet. Und im nächsten Moment tue ich vielleicht wieder ein bisschen selbstsüchtiger beten und es passiert nichts. Gott weiss, wie umgehen damit. Aber auch wenn es manchmal so ein bisschen zwiespältig kann sein, das Beten, wir sollen nicht aufhören. Im Gegenteil, betet ohne Unterlass, heisst es im 1. Thessalonicher 5,17. Wer betet, übt nicht eigene Macht aus, nicht durch das, was er vielleicht aus begleitende Handlungen noch macht oder wie die Art, wie er sich ausdrückt oder wenn man noch umspringt dazu oder so oder wie laut es wir sind. Er kann selber nichts bewegen. Gott lässt sich von dem nicht beeindrucken. Aber der Betende, der sich gering macht und klein vor dem Allmächtigen, der verhält sich normal und natürlich. Weil das ist unsere normale Stellung vor ihm. Er gibt seine eigene Macht ab. Er wird demütig in sich selber und vertraut dafür auf das, was Gott kann und was Gott will. Und das, was eben passiert, was da in der Frankfurter Zeitung beschrieben ist, dass der betet, sogar selber heilig erfährt, würde mit dem beschreiben, er baut in sich selber Glauben auf. Wenn ich bete, stärkt es mein Glauben, weil dann erlebe ich, also bin ich hundertprozentig sicher, fast zwangsläufig, dass Gott wirklich einfach Grosses tut. Und das stärkt doch mein Glauben und ermutigt mich, auch für mehr zu beten oder vielleicht für kleinere Sachen zu beten. Das wäre dann mehr, oder? Heute Morgen hat der Fritz geschrieben, eine Kuh in seinem Stall tut nicht, wie sie sollte, er braucht einen Doktor. Dann habe ich geschrieben, dann beten wir für die Kuh. Gott kann das. Und ich bin sicher, es kommt gut. Also, Gott kann das tun. Wir dürfen auch für unsere Tiere beten. Why not? Ist nicht verboten. Und das kann manchmal so ein Zeugnis sein. Wir dürfen für alles beten. Für alles, was uns bewegt. Für alles, was uns auf dem Herz ist. Es braucht keine spezielle Kenntnis, keine spezielle Handlung, sondern das Vertrauen in einen Gott, der da ist, der mich sieht und der immer kann. Es heisst, dass wer im Betten verharrt, ohne zu reden, ein offenes Ohr für das Reden von Gott bekommt. Und ich glaube, das ist auch nötig. Dass wir nicht nur ihn bestürmen mit unseren Listen von Anliegen, sondern innehalten. Und ich glaube, darum fängt das Vater unser eben so an, mit Gott im Fokus. Dein Name ist mir heilig. Dir will ich dir geben. Und ich will jetzt einen Moment still sein und mich darauf konzentrieren, dass du alle Macht hast. Und dann kann ich dann meine Anliegen gegen noch bringen. Und ja, vielleicht bin ich schon vorher überrascht, was er geredet hat. Hast du das schon je erfahren? Willst du nicht auch, dass Gott zu dir redet? Dann, vielleicht gerade im Gebet, hören wir doch auf, dass wir zu viel Worte machen. Denken wir daran, Gott kennt unsere Anliegen. Seien wir still und warten auf das Reden Gottes. Eine wunderbare Übung, die wir im letzten Freiraum, dann am Abend, haben dürfen miteinander durchführen. Und das ist so, es war einfach still gewesen. Und die Leute, die da waren, waren einfach still gewesen. Und ich glaube, es war ein riesen Segen in diesem Moment gewesen. Und das ist wirklich etwas, wo man immer wieder darf suchen und üben. Also, wie soll ich beten? Mach es einfach. Da, wo du bist, so wie du bist, mit deinen Mitteln. Du darfst dazu Hilfsmittel nehmen, Bibel, das Vaterunser beten. Du darfst still sein, du darfst Musik machen, du kannst beim Autofahren beten, du kannst andere segnen, für andere bitten. Du kannst Gott danken, preisen, denken. Du kannst sogar einschlafen beim Betten. Das ist mir auch schon passiert. Alles kein Problem. Denk daran, Gott sieht in dein Herz hinein. Er redet zu deinem Herz. Aber tu es. Nimm dir die Zeit. Es wird dein Glauben stärken. Und Gott wird dich überraschen. Darum, bis ein Segen. Amen.